Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske und heute mit einer Betrachtung zu dem Philosophen Hans Blumenberg. Es gibt ein neues Buch über ihn und geschrieben hat das der Wuppertaler Philosoph und Künstler Andreas Steffens. Zuvor habe ich aber die traurige Aufgabe, aus Anlass seines Todes an den Autor und Dramatiker Herbert Achternbusch zu erinnern. Herbert Achternbusch, am 23. November 1938 geboren, starb bereits Anfang der Woche. Die Nachricht hat uns gestern am späten Abend ereilt. Achternbusch war in den bewegten 1970er und 80er Jahren ein Enfant terrible des Kulturbetriebs und das konnte sich dann so anhören.
Hau doch ab, du blöde Sau! Das ist meine Wirklichkeit. Ich bin nämlich in diesem Land nicht einmal ein Gastarbeiter. Nur ein Schwarzarbeiter. Ich bin in diesem Land ein Affe.
Berühmt geworden ist Achternbusch durch einen Film, den vermutlich wenige Leute gesehen haben, dessen Titel aber jeder kennt: Das Gespenst. Herbert Achternbusch lässt darin Jesus vom Kreuz herabsteigen und mit einer Nonne zusammen eine Kneipe eröffnen. 1983 hat das noch gereicht, einen Blasphemieskandal hervorzurufen. Achternbusch musste jahrelang um zugesagte Gelder aus der Filmförderung prozessieren. Bekannt ist er vor allem wegen seinen Filmen. Allerdings ist Achternbuschs literarisches Schaffen noch viel, viel umfangreicher. Mit mehr als 2 Dutzend Büchern und ebenso vielen Theaterstücken. Florian Felix Wey erinnert an einen widerspenstigen Autor.
Diese Gegend hat mich kaputt gemacht. Und ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt.
So klingt einer der berühmtesten Sätze Herbert Achternbuschs, von ihm selbst 1977 im Spielfilm Servus Bayern zu Gehör gebracht. Die Gegend ist natürlich seine bayerische Heimat und die hat es ihm nie leicht gemacht.
Wenn ich hier in den Kammerspielen vor Ihnen reden darf, so ist das die Ausnahme. Man versucht mich zu erwischen und mir das Handwerk zu legen.
Als Achternbusch 1986 diese Worte in den Münchner Kammerspielen sprach, ja herausstieß, war er vieles zugleich. Ein von der regierenden CDU-CSU im Bund wie in Bayern angefeindeter bis verfemter Künstler, ein hirnloser Affe für diejenigen, die mit seinen Büchern, Bildern, Filmen und Theaterstücken nichts anfangen konnten, zugleich aber auch einer, der dem Affen ständig Zucker gab. Wo er provozieren konnte, provozierte er und das mit großer Wucht und perfider Zielgenauigkeit für Sätze wie:
Solange die CSU an der Macht ist, ist das Dritte Reich nicht beendet.
Liebte ihn der linke Kulturbetrieb ebenso wie für seine rotzfrechen Attacken gegen die Kirche. Nichts war Achternbusch heilig, am allerwenigsten sein Lebensärgernis der christlichen Religion, das ihn noch im Rentenalter umtrieb.
Die Christianisierung, das ist ja was Furchtbares. Vor allem, man wird ja gar nicht gefragt, ob man christianisiert werden will. Die kommen einfach.
Bei seiner bitteren Kammerspielrede 1986, 3 Jahre nach dem Skandal um den Spielfilm Das Gespenst, dessen Fäkalmetaphorik heute freilich weniger überzeugt, als die Kritik dem Autorenfilmer damals aus politischer Solidarität zugestand, 1986 befand sich Achternbusch dennoch auf dem Gipfel der öffentlichen Anerkennung. Gerade hatte er zum 2. Mal den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen und in der Person des wütenden anarchischen Künstlers verkörperte er idealtypisch den Widerstand der intellektuellen Klasse gegen das Neo-Biedermeier der frühen Kohljahre. Zum wahren Helden der Unangepasstheit hatte er sich schon früh qualifiziert, als er 1977 den Scheck des ihm von Hubert Burda verliehenen Petrarca-Preises demonstrativ zerriss. Den Laudator Peter Handke beschimpfte er als Limonadenkopf, was von einem passionierten Weißbier-Bayern durchaus als üble Invektive gemeint ist. 20.000 Mark kostete diese Geste und zeitweise war der Grantler und Tourettler, wie ihn eine Zeitung nannte, für Bayern, vielleicht sogar die Bundesrepublik insgesamt, das, was Thomas Bernhard für Österreich gewesen ist. Schmerzhafter Stachel im Fleische einer nur halbgaren Vergangenheitsbewältigung. Der Preis für diese Position war hoch. 2003 bekannte Achternbusch:
Überlegen muss jetzt mit 65, ob ich so in den nächsten Monaten meine Miete zahlen. Das ist unangenehm. Andererseits kokettiere ich damit auch ganz gern, weil Geldknappheit ist ein echtes Problem. Und als Künstler ist man ja auf der Suche nach Problemen. Jetzt habe ich echt das Problem. Jetzt schau mal, bis du fertig wirst. Mal schauen.
Noch 5 Jahre zuvor, zum 60. Geburtstag, hatte die Stadt München auf 60 Fahnen Achternbusch-Sätze drucken lassen, damit die Stadt beflaggt und so vielleicht vorweggenommen, was dereinst aus dem schwierigen, widersprüchlichen, nichtlinearen Avantgarde-Werk Herbert Achternbuschs übrig bleiben wird. Sentenzen von dauernder Gültigkeit und poetische Sinnüberschreitungen, wie aus dem Buch Archie von 1994.
Der Applaus hatte etwas von geordnetem Sauerkraut oder stehenden Spaghettis.
Sätze konnte Achternbusch. Sätze, die belustigen, zuspitzen, verstören, aber vor allen Dingen hängen bleiben und sich zum T-Shirt-Druck wie für Postkarten eignen. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Auch Bretter vor dem Kopf können die Welt bedeuten. Lieber im Wirtshaus mumifiziert als daheim bei Frau und Fernseher. Das klingt absichtsvoll geschrieben, muss es aber gar nicht sein, wie Achternbusch erklärte.
Gibt es eine Situation, da gibt eins das andere, da hat man sie so hochgeschrieben und dann knistert es und dann schreibt man sie auch irgendwie runter und dann kommt halt noch sowas, ist ein Auslauf. Das ist nur ein Auslauf.
Der Autor Herbert Achternbusch, der zunächst als bildender Künstler begonnen hatte, wurde von Martin Walser entdeckt. Dieser bahnte ihm den Weg zum Suhrkamp Verlag. 1971 erschien dort sein Erstling Alexanderschlacht. Eine Tonaufnahme aus diesem Jahr zeigt zweierlei: einen noch ganz manierlich vortragenden Jungautoren und dessen schon klare Absicht, sich mit Konventionen anzulegen.
Lesen Sie nicht mit eng anliegenden Stiefeln, Schuhen oder Handschuhen. Wenn Sie der Autor auffordert, auszusteigen, tun Sie es ohne Murren, denn er wird es nicht verlangen, wenn es nicht unerlässlich ist. Wenn die Gedanken durchbrennen, dann bleiben Sie am besten still sitzen und vertrauen Sie auf Ihr Glück. Wenn Sie das Buch zerreißen, werden Sie sich in 9 von 10 Fällen verletzen.
Verrisse für sein literarisches wie dramatisches Werk, das beinahe ausschließlich um Ich-Schmerzen kreiste, hat der bayerische Literaturschreck häufig kassiert. Die NZZ befand einst:
Wer Achternbusch liest, ist selber schuld.
Andere sprachen vom aufgeblähten Nichts, von monströsen Selbstexplikationen und dem schlimmsten Kindskopf der deutschen Kultur. Der Nichts-Vorwurf ließ sich freilich immer elegant mit einem Achternbusch-Satz parieren. Nichts ist besser als gar nichts. Sofort leuchtet einem da die Nähe zu Karl Valentin ein. Doch weder inhaltlich noch ästhetisch kommt man Achternbusch mit einfachen Vergleichen bei. Ob Surrealismus oder Monty Python, ob Thomas Bernhard oder Gerhard Polt, ob Karlauer Kabarett oder buddhistisch angehauchte spirituelle Tiefenlotung. Was Herbert Achternbusch als Drehbuch, Prosa und Stücktext zu Papier brachte, war ein unkategorisierbarer Versuch, das eigene Leben in den Griff zu kriegen, das durch den Suizid der Mutter früh erschüttert worden war. In einer Filmkritik brachte es sein Entdecker Martin Walser so auf den Punkt:
Er ist ichsüchtig, ohne Spur von Eitelkeit. Er ist sachlich.
Das passte in die 70er und 80er Jahre, die am 9.11.89 allerdings endeten. Mit seinem Klamauk-Drama Auf verlorenem Posten errang Herbert Achternbusch damals den bis heute vermutlich ungebrochenen Weltrekordtitel im Zeitstückschreiben. Nur 5 Tage lang saß er an diesem Text zum Mauerfall und die Münchner Kammerspiele führten diesen anschließend sofort auf. Rückblickend dürfte das der Höhepunkt seines Erfolgs gewesen sein. Spätestens nach der Jahrtausendwende fand die Berliner Republik keine rechte Funktion mehr für den bayerischen Kraftkerl. Die regionalen wie die religiösen Gewichte hatten sich verschoben. Provokationen und Skandale fanden anderswo statt. Am dauerhaftesten blieb das Theater Herbert Achternbusch verbunden, das er selbst allerdings eher niedrig schätzte. Vor allem unaufwendig zu inszenierende Stücke wie Ella, Susan oder Gust haben ins Nebenrepertoire gefunden und 2017 schrieb der Bayer nach langer Pause mit der München-Hommage Dogtown Munich noch einmal ein größeres Drama. Filme hat er dagegen seit 2002 keine mehr gedreht und Zerwürfnisse mit Verlagen taten das ihre, um auch den literarischen Achternbusch aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Kontinuierlich und jenseits zeitgenössischer Erregungskontexte sind seine Arbeiten ohnehin schwer lesbar. In einem Interview 2001 gab er als Referenz die japanische Gattung Suihitsu an, radikal subjektive Reflexionssplitter. Übersetzen lässt sich Suihitsu mit der Phrase »dem Pinsel folgend«. Nun hat Herbert Achternbusch den Pinsel zur Seite gelegt, nicht ohne uns eindringliche Botschaften zu hinterlassen.
Es gibt zu viele gleichartige Menschen. Es gibt dadurch zu wenig Kultur. Geballte Barbareien können wegen der zu kleinen kulturellen Unterschiede in den Barbaren jederzeit zum Ausbruch kommen.
Florian Felix Wall mit einem Nachruf auf den vor wenigen Tagen verstorbenen Autor und Künstler Herbert Achternbusch. Wer dessen Tod nun zum Anlass nehmen möchte, nochmal nachzulesen: Achternbuschs Gesamtwerk wurde im Januar 2000 neu aufgelegt und ist unter dem Titel Alexanderschlacht, du hast keine Chance, in der Bibliothek der Provinz erschienen. 600 Seiten gibt es für 37 Euro. Zu unserem nächsten Thema. Andreas Steffens, 1957 in Wuppertal geboren, ist Philosoph, Schriftsteller und bildender Künstler. Unlängst erschien aus seiner Hand ein Band mit Aphorismen, den er selbst illustriert hat. Als Philosoph ist er dem 1920 in Lübeck geborenen und 1996 verstorbenen Hans Blumenberg sehr verbunden. Besonders nachhaltig ist bekanntlich Blumenbergs Diktum von der Neuzeit als Epochenschwelle. Es ging ihm, Blumenberg, um Gestaltbarkeit, um das Wirken des Menschen in der Welt. Andreas Steffens hat nun diesen Gedanken auch vor dem Hintergrund der ökologischen Krise neu gelesen. Und Leander Scholz stellt uns das Buch mit dem Titel »Auf Umwegen nach Hans Blumenberg denken« vor.
Sein eigenes Leben hat Hans Blumenberg kaum thematisiert. Wenn er sich öffentlich zu Wort meldete, hat er stets als Philosoph gesprochen. Seine biografischen Erfahrungen sind daher meistens im Hintergrund geblieben, auch die prägenden. Geboren 1920 in Lübeck, studierte er zunächst katholische Theologie, was er aber aufgrund der jüdischen Abstammung seiner Mutter bald aufgeben musste. In der Endphase der nationalsozialistischen Herrschaft war er gezwungen, sich bei der Familie seiner Frau zu verstecken, um einer drohenden Internierung zu entgehen. Unmittelbar nach Kriegsende setzte er sein Studium fort, nun mit philosophischem Schwerpunkt, wurde promoviert, habilitierte sich und machte eine universitäre Karriere. Obwohl ihm die geistige Neubestimmung seiner Zeit ein zentrales Anliegen war, bilden die vorausliegenden Katastrophen keinen Schwerpunkt seines Werks. Dieses scheinbare Missverhältnis nimmt Andreas Steffens nun in seinem Buch »Auf Umwegen nach Hans Blumenberg denken« zum Anlass einer Auseinandersetzung mit dem Philosophen, das die persönlichen und existenziellen Dimensionen seines Denkens hervorhebt. Dabei geht es nicht nur um die Würdigung einer philosophischen Leistung, sondern um ein intellektuelles Vermächtnis, das auch für unsere Zeit und ihre Krisen eine besondere Bedeutung hat. Steffens schreibt aus der Perspektive eines Bewunderers. Bereits im Vorwort berichtet er, wie viel er dem Philosophen Blumenberg zu verdanken hat.
Dass Philosophie bei so viel Unerträglichem auch ein Werk wie seines hervorbringen konnte, hat dazu beigetragen, dass ich dabei blieb. Trotz vielfacher Desertionen in andere Regionen, trotz oft lange währender, mehr als nur widriger Umstände, die es mit sich bringt, sich dem Nachdenken als einer Lebensaufgabe zu widmen.
Ausgangspunkt seiner Auseinandersetzung ist das Thema der Selbstbehauptung. Hans Blumenberg stellte es 1966 ins Zentrum seines Buchs »Die Legitimität der Neuzeit«. In dieser ersten großen Studie widersprach er der These, dass sich die moderne Welt einer Säkularisierung theologischer Vorstellungen zu verdanken habe. Wo andere eine allmähliche Übersetzung des Jenseits ins Diesseits gegeben sahen, diagnostizierte Blumenberg einen tiefen Bruch, der die Neuzeit vom Mittelalter trennte. Ausgelöst wurde dieser Bruch durch den Zerfall der theologischen Ordnung, der sich in grausamen Religionskriegen äußerte, bis sich eine politische Ordnung herausbildete, die auf der Trennung von Staat und Kirche basierte. Am Anfang dieser Neuordnung aber stand ein Vertrauensverlust. Erst die Einsicht, in einer dauerhaft fremden Welt leben zu müssen, machte das neuzeitliche Programm der Selbstbehauptung möglich. Der Verlust der Welt und ihre Gestaltbarkeit gingen Hand in Hand, wie Steffens formuliert.
Der Abbau an Weltverbindlichkeit ist der Preis für die Zunahme von Menschenmöglichkeit. Darin liegt der unbereinigte Widerspruch der Neuzeit. Die Neueinrichtung der Welt, um des Menschen willen als Gleichgültigkeit gegen sie zu betreiben.
In den Debatten der Nachkriegszeit über den notwendigen Neuanfang sahen nicht wenige genau in dieser Gleichgültigkeit den Ursprung der faschistischen Politik. Als Antwort auf den totalitären Staat der Nationalsozialisten setzte sich eine christlich-konservative Wertelehre durch, die ihre Orientierung nicht mehr in erster Linie aus dem Vertrauen in die menschliche Selbstbehauptung bezog. Aber nicht nur mit diesen Positionen stand Blumenberg in Konflikt, sondern auch mit den Vertretern der Frankfurter Schule, die sich angesichts des Holocausts kritisch gegen jede neue Normalität wandten. Vor dem Hintergrund dieser Debatten rekonstruiert Steffens die Auseinandersetzung mit der Neuzeit als eine Reaktion auf Blumenbergs eigene Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Terror. Denn auch das notgedrungene Leben im Versteck war demnach ein Weltverlust, auf den Blumenberg mit einer persönlichen Selbstbehauptung antwortet. Aus diesen existenziellen Spuren im Werk des Philosophen versucht Steffens, eine grundsätzliche Anthropologie zu gewinnen.
Die Zuspitzung der Weltfremdheit zur Weltlosigkeit ist das Bewusstsein, dass die ursprüngliche Kulturhandlung einer Überwindung der ursprünglichen Fremdheit der Welt zum Menschen nicht ein für allemal geleistet ist, sondern von jedem Einzelnen wiederholt werden muss und immer wieder scheitern kann.
Das Thema der Selbstbehauptung gehört weder allein einer bestimmten Epoche an, noch kann es jemals als abgeschlossen gelten. Die junge Bundesrepublik musste ihre Existenz auf eine andere Weise sichern als alle anderen deutschen Staaten zuvor. Und auch wir heute müssen das angesichts eines umfassenden Weltverlusts durch die ökologische Krise tun. In einer Zeit, in der sich manche Umweltaktivisten das Glück der Erde nur noch in einem menschenleeren Planeten vorstellen können, ist es umso wichtiger, eine Idee davon zu entwickeln, wie der Mensch den Planeten bewohnen kann, ohne ihn zu zerstören. In der Erfahrung der Gestaltbarkeit sieht Steffens einen diesseitigen Trost, der uns gegen die Verzweiflung immunisieren kann. Seine Essays über deren Verteidigung bei Hans Blumenberg sind nicht nur äußerst lesenswert, sondern bringen auch eine Einstellung in Erinnerung, die unsere Gegenwart so dringend braucht. Dazu passt auch der Titel eines Bandes mit Aphorismen, den Steffens ebenfalls jüngst vorgelegt hat. Unter der Überschrift »Aufgehoben« wird dort eine skeptische Haltung vorgeführt, die sich nur selbst davon überzeugen kann, nicht den Mut zu verlieren. Einer der zentralen Aphorismen lautet: »Der Mensch ist eine Idee, die jeder verkörpert und niemand verwirklicht.«
Sie hörten Leander Scholz. Seinem Beitrag liegen zwei Bücher von Andreas Steffens zugrunde, nämlich Auf Umwegen nach Hans Blumenberg denken, erschienen im Arco Verlag Wuppertal, 339 Seiten, 26 Euro. Und Andreas Steffens, Aufgehoben, Aphorismen, erschienen im Verlag Königshausen und Neumann in Würzburg, 121 Seiten, 12,80 €. Hinzuweisen ist nun noch auf einen Geburtstag. Hinweisen möchte ich noch auf einen Geburtstag. Dramatiker haben die Gesellschaft ihrer Zeit ja immer schon aufgemischt. Und am Hofe Ludwigs des 14. haben die Komödien von Jean-Baptiste Poquelin Molière das ihre dazugetan. Mit seiner spitzen Feder hat Molière es verstanden, die Ränkespiele und den Dünkel bei Hofe kenntlich zu machen. All das, ohne sich selbst zu kompromittieren. Die windungsreiche französische Sprache seiner Zeit hat das möglich gemacht. Geboren wurde Molière am 13. oder am 14. Januar des Jahres 1622, also vor 400 Jahren. Bekannt ist, dass er morgen vor 400 Jahren am 15. Januar 1622 getauft wurde. Und morgen um 9.30 Uhr können Sie dazu ein Kalenderblatt aus der Feder von Maike Albart hören. Heute schon entlasse ich Sie mit einem Lieblingszitat. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Das sagt Molière. Und das war's im Büchermarkt. Mehr Literatur gibt es am Wochenende. Morgen spricht meine Kollegin Ute Wegmann mit Ingo Schulze über Franz Hümann aus Anlass dessen 100. Geburtstags. Und am Sonntag ist unser Buch der Woche Michel Uhlbecks neuer Roman Vernichten. Er wird vorgestellt von Sigrid Brinkmann und durch die Sendung führt dann Wiebke Poromka. Und hier geht's jetzt weiter mit Forschung aktuell und Ralf Krauter. Er wird dem Verdacht nachgehen, dass das Epstein-Barr-Virus multiple Sklerose begünstigt und hervorruft. Hier an dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit, Tanja Lieske.